Ja, liebe Connect-Gemeinde, vor 30 Jahren ist die Berliner Mauer gefallen und in derselben Zeit ungefähr habe ich hier meine ersten Christustreff-Gottesdienste besucht als Theologiestudent damals hier in Marburg. Was sagt uns das? Erstens, ich bin echt alt. Denn in der Zeit waren die meisten von euch ja noch gar nicht geboren wahrscheinlich. Und zweitens, wir sollen heute die deutsche Einheit feiern. Ja, heute ist Tag der deutschen Einheit. Aber ich finde, wir dürfen auch mal daran denken, was für eine Segensspur der Christustreff eigentlich hinterlassen hat. In nun weit über 30 Jahren schon hier in Marburg, aber weit darüber hinaus in Berlin, in Jerusalem, an vielen anderen Orten. Und für mich sind das beides wichtige Gründe, um Gott zu danken und ihn zu loben. Hier im Connect-Gottesdienst soll es in den nächsten Wochen um das Thema Glaube und Zweifel gehen. Ihr habt es schon gehört. Und ich bin heute eingeladen, den Auftakt mitzugestalten unter dem Thema und wenn nichts mehr trägt, vom Umgang mit Zweifel. Meine Behauptung am Anfang ist, jede, die es mit Glauben zu tun haben, kennen auch Zweifel. Zumal in der pluralistischen gesellschaftlichen Situation, in der wir nun mal jetzt sind, ihr kennt alle die Wand aus Skepsis und Zweifel, die uns oft dann entgegenschlägt, wenn wir uns als Christen outen. Zumal, wenn wir dann noch irgendwie sagen, dass wir in den Gottesdienst gehen oder irgendwo mitarbeiten in der Gemeinde oder in der Jugendarbeit. Und wenn wir ehrlich sind, und dazu lade ich uns heute Abend ausdrücklich ein, dann kennen wir, glaube ich, auch diese Stimme des Zweifels in uns selber, in unseren eigenen Herzen. Ich möchte heute Abend gerne an drei grundlegenden Fragen mit euch entlang gehen. Nämlich erstens, wenn nichts mehr trägt, was heißt eigentlich zweifeln? Zweitens, trotzdem vertrauen, was heißt eigentlich glauben? Und drittens, welche Wege führen denn vom Zweifeln zum Glauben? Zuerst also ganz kurz und knapp, wenn nichts mehr trägt, was heißt eigentlich zweifeln? Eine sprachliche Annäherung. Auf Altgriechisch heißt Zweifel Amphibolia. Und wenn man das wörtlich übersetzen würde, dann heißt das umhergeworfen sein. Und ich finde, das sagt schon ganz viel, oder? Man hat keinen festen Boden unter den Füßen, sondern fühlt sich wie hin und her geworfen, wenn man zweifelt. Lateinisch dubitatio, Englisch doubt, und das deutsche Wort Zweifel, das kommt vom germanischen Zweifler. Und das heißt zweifach, doppelt, gespalten. Ich sehe also nicht mehr klar und einfach, sondern ich sehe ein Doppelbild. Ich sehe gespalten, ich sehe zwei Bilder, bin hin und her gerissen, weiß nicht mehr genau, was stimmt. Es könnte so sein, aber vielleicht auch ganz anders. Es wirft mich hin und her. Und jetzt geht es ja heute Abend um Glaubenszweifel, also um eine Form der Unsicherheit oder der Krise im Blick auf den Glauben. Und deswegen geht es nicht anders, als dass wir uns auch kurz damit beschäftigen, was heißt denn eigentlich Glaube in diesem Zusammenhang? In welchem Sinne gerät denn Glaube da in eine Krise? Deshalb zweitens, trotzdem Vertrauen, was heißt eigentlich Glauben? Glauben ist ja ein Wort, das in unserer Umgangssprache ganz oft vorkommt. Und wenn man mal darauf achtet, dann fällt einem auf, dass es eigentlich in zwei unterschiedlichen Bedeutungen passiert. Zum einen sagen wir glauben, wenn wir vermuten meinen oder nicht so genau wissen. Also zum Beispiel, ich glaube nicht, dass es jetzt im Oktober schon schneit. Ich glaube, es reicht, wenn ich die Winterreifen im November drauf mache oder die Winterstiefel dann wieder anziehe. Ich vermute es, ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube es. Es könnte auch schneien schon, aber ich glaube es eher nicht. Das ist sicher die häufigste Verwendung des Wortes Glauben. Zum anderen sagen wir aber auch Glauben, wenn wir damit Vertrauen meinen. Weißt du was? Ich traue dir das zu. Ich glaube an dich. Und wenn ich nach der biblischen Bedeutung von Glauben frage, dann ist dabei vorrangig die Bedeutung Vertrauen im Blick. Ich glaube an Gott, den Vater, das heißt, ich vertraue auf ihn. Ich verlasse mich auf ihn. Glauben ist Vertrauenssache. Glauben ist Beziehungssache. Genauer gesagt geht es beim Glauben um eine Vertrauensbeziehung, die ich habe zu Gott bzw. zu Jesus. Gleichzeitig ist klar, beim Glauben geht es um eine ganzheitliche Vertrauensbeziehung. Es geht um meinen Verstand dabei, ja. Es geht aber genauso auch um mein Gefühl. Und es geht um meinen Willen. Das heißt, es geht um den ganzen Menschen, wenn wir von Glauben sprechen. Und das finde ich persönlich besonders schön und anschaulich zum Ausdruck gebracht in dem berühmten Gebot der Gottesliebe in 5. Mose 6, Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Das ist eigentlich nichts anderes als Glauben. Gott, den Herrn, lieb haben, auf ihn vertrauen, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. So wie zu Menschen also Vernunft und Gefühl und auch Wille gehören, so kann man jedem dieser Anteile jetzt auch einen bestimmten Aspekt von Glauben zuordnen. Unsere Vernunft ist dafür da, Gott zu erkennen und anzuerkennen. Diese Gabe haben wir bekommen als Menschen. Du sollst Gott Gott sein lassen. Du sollst wahrnehmen, was er für dich getan hat. Und du sollst wahrnehmen, welche Gründe auch für die Wirklichkeit Gottes sprechen. Gott hat uns unseren Verstand, unsere Vernunft geschenkt und er möchte, dass wir die auch benutzen im Glauben an ihn. Beim Gefühl kommt Glaube als Vertrauen in den Blick. Um eine Vertrauensbeziehung geht es, hatte ich gesagt. Du sollst Gott lieben von ganzer Seele. Das heißt, du sollst dich an ihn hängen. Du kannst dich auf ihn verlassen. Du kannst ihm vertrauen. Und im Blick auf unseren Willen geht es darum, schlicht auch gehorsam zu sein, treu zu sein, zu dem zu stehen, was Gott wichtig ist, Gott zu lieben mit aller meiner Kraft, das heißt auch Entscheidungen zu treffen, so wie Gott es möchte und dazu zu stehen. Jetzt ist das Thema heute Abend ja nicht Glaube, sondern Zweifel und genau darauf möchte ich jetzt auch zu sprechen kommen, denn genau diesen unterschiedlichen Aspekten von Glaube entsprechen, wenn ich das richtig wahrnehme, jetzt auch unterschiedliche Formen von Zweifel, die mir begegnen. Und ihr könnt es ja mal mitvollziehen, ob ihr dem so zustimmen könnt, ob ihr das auch so erlebt und euch das so begegnet. Jetzt also zur dritten Frage. Welche Form von Zweifel gibt es und welche Wege führen aus diesen Zweifeln heraus zu Glauben und Vertrauen? Das ist mein Hauptpunkt heute Abend. Meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass zu jedem einzelnen dieser Aspekte von Glauben auch die zugehörige Art von Zweifel gehört. Und bitte denkt das mal mit mir durch. Wenn unser Ja zu Gott, unsere Zustimmung und Überzeugung, auch vom Verstand her, wenn die erschüttert wird, wenn sich uns bestimmte Glaubensprobleme stellen, die wir mit unserer Vernunft nicht mehr in den Griff kriegen, dann haben wir es mit so etwas wie Vernunftzweifeln zu tun. Das Wort gibt es jetzt vielleicht nicht so, aber ich denke, ihr wisst ungefähr, was ich meine damit. Vernunftzweifel können Zweifel sein, die Menschen zeitweise komplett den Zugang zum Glauben versperren. Und das kann man dann an vielen nagenden, zweifelnden Fragen festmachen. Sind die Wundergeschichten nicht eigentlich bloß ausgedacht? Ist Jesus denn wirklich auferstanden? Ist das Christentum wirklich die einzig wahre Religion? Kann ich an Gott glauben bei all dem Leid um mich herum und in der Welt? Müssten Christen nicht viel glaubwürdiger sein, wenn ich dauerhaft zu ihnen gehören soll? Und. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen und ihr kennt diese Fragen. Gemeinsam ist all diesen Zweifeln, dass sie mit unserem Verstand, mit unserer Vernunft zu tun haben und dass die Zustimmung zu bestimmten Inhalten des Glaubens entweder abgelehnt wird dadurch oder eine Zustimmung, die ich einmal gegeben habe, in Frage gestellt wird durch solche Fragen und Zweifel. Wie kann man mit solchen Vernunftzweifeln, mit solchen Verstandeszweifeln angemessen umgehen? Das erste ist, aus meiner Sicht, sie ernst zu nehmen. Sie nicht zu verdrängen, sondern sie sozusagen an den Hörnern zu packen. Denn was ich in den Keller meines Lebens verdränge an Fragen und Zweifeln, das geistert weiter darum und kommt dann zu unpassender Zeit wieder hoch. Ganz egal, ob diese Zweifel bei uns selbst vorkommen oder bei Menschen, die uns in irgendeiner Form anvertraut sind, zulassen, ansprechen, bei den Hörnern packen. Ich weiß noch, wie heute, als ich vielleicht 15 Jahre alt war und zu einer Jugendgruppe gehörte im CVM in Kassel und einer der Mitarbeiter hielt eine Andacht zum Thema Jesus Christus ist für uns gestorben. Und er hielt eine interessante Andacht über Sühnopfer und den großen Versöhnungstag und manches mehr aus dem Alten Testament. Und ich habe fast nichts verstanden davon, was er mir sagen wollte, bin dann nachher zu ihm hingegangen und habe ihm Fragen dazu gestellt. Eine, zwei, drei Fragen und irgendwann sagte er mir, ach, weißt du was, Rüdiger, das kann man eigentlich alles gar nicht so hinterfragen, das muss man einfach glauben. Und ich weiß noch, wie ich da stand und mich wirklich sehr verlassen fühlte in diesem Moment. Der hat es nicht böse gemeint, aber für mich war die Frage in dem Moment, kann denn das wirklich sein, dass ich, wenn ich an Jesus glauben will, meinen Verstand dann irgendwo draußen an den Garderobenhaken hängen muss und ausschalten muss? Und ich war wirklich unglücklich darüber. Solche Antworten sind nicht hilfreich, gerade für junge Menschen, sondern es geht dann darum, auch sich diesen Fragen zu stellen und Antworten zu geben, wo wir welche haben. Wenn sich solche Vernunftzweifel regen, dann müssen sie ernst genommen werden. Dann müssen wir miteinander ins Gespräch kommen. Gott hat uns eben nicht nur Gefühle geschenkt, sondern auch den Verstand, um bis an bestimmte Grenzen zu gehen und das wirklich auch zu erforschen und zu durchdenken. Und wenn wir an diesen Grenzen ankommen, dann ist es richtig, dass wir das auch Gott und dem Heiligen Geist überlassen müssen. Aber lasst uns doch erstmal bis zu diesen Grenzen gehen, die Gott uns gegeben hat, und bis dahin denken. Und ich möchte euch auch hier ausdrücklich ermutigen, beim eigenen Nachdenken hemmungslos zu denken und zu fragen und auch diesen Zweifeln Raum zu geben. Und wo es geht, auch nach Antworten zu suchen, auch Gott danach zu fragen, aber ihn auch mit den Mitteln unserer Vernunft zu verteidigen. Denn wir sollen Rechenschaft ablegen über die Hoffnung, die in uns ist, heißt es in 1. Petrus im 3. Kapitel. Und dafür hat Gott uns auch ausgestattet mit einem Intellekt. Nun aber zu den anderen Formen des Zweifels, Vertrauenszweifel. Das sind Zweifel, die sich schon auf den tieferen Schichten unserer Seele einnisten. Und jetzt sage ich euch, was aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus Gesprächen, die ich geführt habe, der wichtigste und verbreitetste Grund ist, warum Menschen Vertrauenszweifel haben. Es ist die persönliche Erfahrung von Leid und von Schicksalsschlägen und von Gottverlassenheit. Mir ist die Frage immer noch im Ohr, wo war denn Gott, als ich damals im Gemeindeveramt war, hat mich das eine Frau gefragt, wo war denn Gott, als ich damals mein Kind verloren habe? Damit musste ich ganz alleine fertig werden, hat sie gesagt, und jetzt werde ich mit meinem Leben auch heute alleine fertig. Ich brauche diesen Gott nicht mehr. Das ist seine tiefe Vertrauenskrise. Wo war Gott, als es mir schlecht ging, als ich ihn doch so dringend gebraucht hätte, als ich nach ihm geschrien habe? Was ist das für ein Gott, der angeblich die Liebe in Person ist und mir das alles zumutet? Gott ist immer bei mir, so haben sie mir als Kind erzählt, und in den entscheidenden Situationen, wo ich ihn wirklich gebraucht hätte, habe ich ihn nicht erlebt. Solche und ähnliche Erfahrungen sind es, durch die sich Menschen von Gott verabschieden und auch die Verbindung zu ihm manchmal verlieren. Und Hand aufs Herz, wer von uns könnte das nicht auch irgendwie verstehen und nachempfinden, dass so etwas passiert? Eins ist klar, einer solchen Vertrauenskrise kann man nicht mit Worten oder mit Argumenten begegnen, wie den Vernunftzweifeln. Das Einzige, was hier hilft, ist, wenn sich neues Vertrauen bildet. Das Problem dabei ist, Vertrauen ist ein scheues Reh. Wenn das einmal verschreckt worden ist oder schlecht behandelt worden ist, braucht es viel Zeit und viel Liebe, um wieder neues Vertrauen zu bilden. Vertrauenszweifel haben sehr oft etwas mit Verletzungen zu tun, und Verletzungen brauchen Heilung. Manchmal mit therapeutischer Begleitung, häufig mit seelsorgerlicher Begleitung. Und immer nötig ist dabei das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist nun etwas, was wir nicht tun oder machen können oder selber in der Hand haben. Wir können für Menschen mit Vertrauenszweifeln da sein. Wir können für sie erreichbar sein. Und ich glaube, das ist sogar sehr wichtig, ansprechbar sein. Und wir können für sie beten. Und das ist vielleicht der wichtigste Dienst, den wir tun können für Menschen, die wirklich verzweifelt sind. Die dritte und letzte Form des Zweifels ist der sogenannte Willenszweifel. Willenszweifel sind vielleicht nicht besonders bekannt, aber ich will euch ein Beispiel erzählen, was mir vor Augen ist. Ich war mal intensiv mit einem unserer Studenten an der CVM-Hochschule im Gespräch, der genau solche Krisen hatte. Ein ganz kluger, junger Mann, der sich als Jugendlicher für Jesus entschieden hat, der sogar ganz intensiv mitgearbeitet hat in seiner Gemeinde, im Lobpreisteam und voll im Glaubenssaft stand. Und dann hat er bestimmte schlechte Erfahrungen gemacht, auch in dieser Gemeinde mit anderen Christen. Und nach ist alles für ihn zerbröselt und in Frage gestellt worden, was ihm doch vorher so wichtig war. Und bei uns an der Hochschule hat er sich sehr ernsthaft gefragt, will ich eigentlich überhaupt zu diesem Christenclub noch dazugehören? Könnte ich nicht ohne diesen ganzen Glaubens- und Gemeindekram viel besser und viel freier leben und trotzdem für die Überzeugungen einstehen, die mir wichtig sind? Was ist ein hilfreicher Umgang mit solchen Willenszweifeln? Ich glaube, das Schlimmste, was man einem solchen Menschen antun kann oder auch sich selbst, ist Druck auszuüben. Das gilt allerdings für alle Formen des Zweifels. Druck auf einen zweifelnden Menschen auszuüben, macht nur dann Sinn, wenn ich das Ziel habe, dass er sich endgültig vom Glauben verabschiedet. Dann übe ich Druck aus. Die Begleitung eines Menschen mit Willenszweifeln hat viel mit der Begleitung von Menschen in einer Ehekrise zu tun. Was kein Zufall ist, weil ja der Glaube auch eine Art Entscheidung ist, die ich lebenslang einmal getroffen habe. Und solche Entscheidungen können in Krisen kommen. Und ich kann unsicher werden darüber, ob ich das wirklich noch will. Und bei so einer Begleitung eines Menschen würde ich mit dem Gesprächspartner gemeinsam prüfen, was hat dich denn damals in diese Beziehung hineingeführt? Was war denn das Schöne, das Reiche, das Anziehende für dich? Was war das Gute an dieser Beziehung? Gibt es einen Weg, der zu dieser ersten Liebe zurückführt? Und wie könnte der aussehen? Gibt es nicht doch Gründe, sich noch einmal neu zu entscheiden, zurückzukehren zum Vater, der mit geöffneten Armen ja immer noch am Fenster steht und wartet? Und wieder Freiheit lassen, ansprechbar sein und bleiben. Mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Beten. Für all diese Formen des Zweifels finde ich eins extrem wichtig, nämlich sich klar zu machen, Christen dürfen nicht nur zweifeln, das sowieso, sondern der Zweifel im Sinne der Anfechtung gehört zum Leben eines Christen immer dazu und hat übrigens auch schon immer dazugehört. Wenn man allein mal die Ostererzählungen im Neuen Testament durchgeht, dann staunt man, wie es davon Zweifeln nur so wimmelt. Hier ein kleines Beispiel. Haben wir auch als Text. Und als diese, also die Jünger, hörten, dass er Jesus lebe und sei erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen, Klammer auf Emmaus, Klammer zu, und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Und so geht das immer weiter bis zum vielleicht bekanntesten Zweifler, Thomas, der erst glauben will, wenn er die Finger in die Wunden Jesu legen darf. Und ich denke immer, wenn es schon den Jüngern damals so ging, die doch Jesus sehen konnten und mit ihm leibhaftig unterwegs war, wieso sollte es dann uns heute besser gehen? Zweifeln gehört dazu und wir tun gut daran, sie nicht zu verdrängen und nicht zu verleugnen, sondern sie zuzulassen und uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Wenn es schon den ersten Jüngern so ging, dann kann es eigentlich nicht anders sein. Und wie finden wir jetzt von diesem Zweifeln zurück oder wieder neu hin zu einer Gewissheit? Ich weiß keinen besseren Rat als den klassischen, nämlich, soweit es an uns liegt, weiter uns dem Evangelium der frohen Botschaft auszusetzen und immer neu den Kontakt zu suchen durch Gebet, durch Bibellesen, durch Gottesdienstbesuche, durch Gespräch mit anderen Menschen. Das ist das, was wir tun können. Und den Rest muss Gott tun durch seinen Heiligen Geist. Mut verbindet. Unter diesem Motto findet heute in Kiel und gestern auch schon finden die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit statt. Gemeint ist der Mut, den die DDR-Bürger schon 1989 aufgebracht haben, um die damalige Diktatur zu stürzen. Ich bin davon überzeugt, ihr Lieben, dass es genauso viel Mut braucht, um trotz aller Zweifel und Fragen immer wieder neu das Vertrauen auf Gott zu setzen. Aber es ist viel leichter, solchen Mut zu finden in Gemeinschaft als alleine. Und das ist mein letzter Gedanke. Ich träume davon, dass wir als Christen so eine Mutgemeinschaft sind, die zusammenstehen, wenn die Zweifel kommen und wenn scheinbar nichts mehr trägt. Und eine Gemeinschaft, die gerade dann der Mut verbindet, wieder neu auf Gott zu vertrauen und unser Leben Jesus hinzugeben. Amen.